Yay, Japanisch lernen ist 10 Jahre alt. Yay, yatta. Omerito gozaimasu, watashi ni. Also herzliche Glückwünsche. Heute habe ich mich dazu entschieden, dir ein bisschen von dieser ganzen Reise zu erzählen, wo eigentlich alles begonnen hat, die ganzen Meilensteine, was wichtig war und was wichtig ist, wie ich meinen Kurs erlernen bisher helfen konnte und was ich in Zukunft alles so machen werde. Freue dich auf eine interessante Geschichte, wie alles begann. Begonnen hat alles eigentlich, als ich geboren wurde. Nein. Spaß beiseite. Ein paar Jahre später, als ich circa 7 oder 8 Jahre war, in der Grundschule in Österreich, also die Volksschule, als ein anderer Schüler auf einem Ausflug seinen Gameboy mitgenommen hat und er das Spiel Super Mario Land dabei hatte und ich auch spielen durfte. Ich war ganz versessen drauf und wollte dann unbedingt auch den Gameboy haben. Nur meine Mutter war dagegen. Sie sagte jedoch, wenn ich genug spare, dann darf ich mir das NES kaufen, denn das ist besser für die Augen. Da sitzt man ja vor dem Fernseher und nicht vor dem kleinen Bildschirm. Also ihre Angst war immer sozusagen, dass ich eine Brille kriege. Tja, ich habe eine. Böser Gameboy. Ja, und das ist wirklich so ein auslösender Punkt. Ich kann mich erinnern, wie ich damals das Geld gezählt habe. Ich habe dann die Scheine und die Münzen extra in meinen Geldbörse, in meinen Useife reingegeben und immer dann, wenn ich wieder was Neues bekommen habe, gezählt. Also immer zum Geburtstag zum Beispiel, wenn ich eine gute Note bekommen habe. Das waren natürlich alles sehr Anspornpunkte. Und endlich dann durfte ich mein NES kaufen, mein Nintendo Entertainment System. Und ich habe mich dann auch gleich angemeldet für das Nintendo Magazin, das es damals, also das die spezielle Österreich-Variante gab dafür. Und da war in einer der ersten Ausgaben ein Interview drinnen von und mit Shigeru Miyamoto, dem Erfinder von Super Mario, Zelda, Kirby und alle möglichen anderen Charaktere, die Zelda, also die alle Nintendo-Fans ja so gerne mögen. Ja, ich habe dann nicht mir irgendwie in meinem Alter von 7, 8 Jahren auch ausgemalt, dass ich den dann mal heiraten möchte, denn Shigeru Miyamoto, kurzer Spoiler, ja, ich habe einen Japaner geheiratet, aber nicht den Shigeru Miyamoto. Mein Mann ist ein bisschen jünger. Und ja, das war so der Anfangspunkt für mein Interesse für Japan. Ja, also wenn der Shigeru Miyamoto Japaner ist und wenn das alles aus Japan kommt, was muss das für ein cooles Land sein? Und ich habe natürlich dann als kleines Kind noch nicht Japanisch begonnen zu lernen, weil damals war das glaube ich irgendwie unmöglich oder ich habe noch gar nicht damit gespielt, sondern weil das Interesse für Japan grundsätzlich war da. Und wie so bei den meisten von meinen Kursteilnehmern und wahrscheinlich vielleicht auch bei dir, war dann der nächste Punkt Anime und Manga und Computerspiele. Also Computerspiele habe ich ja schon angefangen, ne? Ich kann mich daran erinnern, ich habe dann Legend of Zelda relativ bald dann begonnen auf dem NES. Das allererste hatte ich leider nicht bekommen, aber das zweite, ne, das mit dem wirklich, wo man auch leveln muss und Experience Points sammeln muss, und das war damals auf Englisch. Ich kann mich erinnern, ich habe dann meinen Onkel angerufen, weil ich teilweise Dinge nicht verstanden habe, weil auf dem Niveau war mein Englisch auf jeden Fall noch nicht zu dem Zeitpunkt damals, wie ich es gespielt habe. Ich glaube, das war dann zwei Jahre später oder so. Es war ich nicht gleich am Anfang. Am Anfang war eben das Super Mario. Ich kann mich erinnern, dass meine Daumen schon richtig wund waren vom lauter Drücken der Knöpfe. Und mein Bruder damals, also wir sind 6 Jahre auseinander, mein Bruder und ich, als ich dann zur Schule ging, also immer dann, wenn ich in die Schule gegangen bin, dann war sozusagen er der Me Herr und Meister vom Nintendo und hat dann dort gespielt. Und ich kann mich erinnern, dass er immer so da stand und hat gesprungen. Und das war immer sehr, sehr lustig. Irgendwann haben wir auch dann den Gameboy gekauft damals, kann mich erinnern. Ja, das war, glaube ich, bei einem Urla für einen Urlaub. Und mein Vater hat dann auch gespielt, aber er hat es dann gleich wieder gelassen, weil es war dann das Wario, das Spiel mit Wario, nicht mit Mario, sondern mit Wario. Und er war dann immer schon so richtig so, ah, jetzt bin ich wieder gestorben, runter, also wir uns in Österreich, jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Also so runtergefallen und gestorben sozusagen. Genau, also das sind diese lustigen Erinnerungen, die ich da aus meiner Kindheit habe, sozusagen, was Nintendo da bei uns hinterlassen hat an Erinnerungen. Und ja, dann war eben Anime und Manga und ich kann mich erinnern dann, ich glaube, den ersten Anime, wo ich mir dann auch die DVD gekauft hatte, um das Ganze auch japanisch zu sehen, im Original, das war entweder Ranma ein halb, glaube ich, das war. Den haben wir damals noch auf irgendwelchen Torrents, BitTorrents irgendwie runtergeladen, sozusagen, weil die deutsche Version da gar nicht so weit gegangen ist als die ursprüngliche japanische Version, mit Untertiteln halt. Und dann habe ich mir gekauft Inuyasha als DVD, und da kann ich mich erinnern, wie ich dann eben mit Japanisch, mit deutschen Untertiteln dann da gesessen bin und das angeschaut habe. Und damals hatte ich auch meine erste Tandempartnerin gehabt zum Japanisch lernen. Also das war, wie alt war ich da? Also das war dann schon einige Zeit eigentlich, weil das war während des Studiums. Also ich habe dann internationale BWL studiert, aber bevor wir da anfangen, ich habe Japanisch gelernt. Also mein erstes Japanischbuch gekauft 2004. Und ich kann mich erinnern, die Charakterin, die da drinnen vorkam, die hieß Hana. Also der deutsche Name Hana. Und dann Chan hat eine Erklärung, so finde ich immer noch ganz lustig, ganz witzig, dass Hana ja zwei Dinge heißen kann, eben die Blume und die Nase, also je nachdem, wie es genau betont wird. Ne? Hanna oder Hanna. Ne? Hanna, die Nase. Hanna, die Blume. Ja, und genau, das war mein erstes Buch, aber leider war da nicht, das war eher so ein bisschen geschichtenmäßig. Also ich finde das Konzept ja gar nicht so schlecht, aber ich glaube, ich habe damals nicht wirklich viel gelernt. Ich glaube, da waren die Kanji von Japan drin, aber das war es dann schon irgendwie, also eher so geschichtenmäßig halt einfach. Und ich habe dann diverse andere Bücher gekauft. Ich habe dann immer so, also ich glaube, das passiert sehr vielen Leuten. Ne? Man kauft ein Buch und glaubt dann sozusagen, man kann dann schon alles. Ne? Leider funktioniert es halt nicht so. Und ich habe mich dann auch für meinen ersten Kurs angemeldet damals. Das war auf dem BFI, das ist das Berufsförderungsinstitut in Österreich. Das ist so ein, so wie das für eine Volkshochschule. Eine Volkshochschule gibt es in Österreich auch. Und nachdem ich aus einem kleinen Dorf komme, aus dem kleinen Ebensee im Salzkammergut am Traunsee, also wer das vielleicht kennt, Oberösterreich, ja, großer schöner See und kleines Dorf. Ne? Ein Dorf ist eigentlich so eine Marktgemeinde. Und genau, und ich musste dann immer bis nach Wels fahren. Damals mit einem damaligen Freund bin ich dann immer, sondern von der Arbeit, das war Freitag am Nachmittag, Freitag am Abend, sind wir dann mit dem Auto nach Wels gependelt für. Weiß ich, eine Stunde, glaube ich, fast pro Richtung. Und haben dann dort 1,5 Stunden Japanischunterricht gehabt von einer sehr netten Japanerin. Und ich denke, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es schon gemacht ist, ist auch egal. Auf jeden Fall kann mich noch erinnern, dass ich halt ziemliche Probleme hatte, sie zu verstehen, und ich das Gefühl gehabt habe, dass sie halt einfach so Schwierigkeiten hatte, das Japanisch auf Deutsch zu erklären. Und ich habe bei ihr zwei Kurse gemacht, also zwei Semesterkurse damals, als Vorbereitung auch für meinen ersten Japan-Urlaub damals. Also 2004 habe ich angefangen und 2005 war dann mein erster Besuch in Japan. Das waren 2 Wochen damals. Und ich dachte, ah, das wird schon funktionieren. Ich habe da 2 Semester gelernt und man kann ja auch eben auf Englisch funktionieren, Englisch sprechen. Damals war das halt, ich meine, es ist jetzt auch in Japan, es ist nicht viel anders, sagen wir so. Das Englischniveau der Japaner ist jetzt nicht wirklich besser. Der einzige Vorteil ist, dass es Google Translate und so weiter gibt. Aber damals war das halt nicht so, und ich habe mich da ziemlich abgerackert mit den paar Wörtern und Floskeln, die ich halt da gelernt habe, nach einem Jahr. Leider ist der Kurs dann eben nicht mehr weitergegangen, also weil halt viel zu wenig Leute halt leider waren. Das ist ja das Problem sehr oft bei Live-Kursen sozusagen, weil halt die Leute nur halt wirklich aus der Nähe umgeben kommen. Bei Online-Kursen ist das anders. Und ja, und war dann eigentlich ziemlich enttäuscht eigentlich. Also ich konnte wirklich, ich wusste nicht wirklich viel über das Land. Das Essen war auch irgendwie sehr ziemlich problematisch damals für mich. Ich habe irgendwie von Sandwiches ernährt und McDonald's und so. Also nicht wirklich die schönste Erfahrung, muss ich jetzt sagen. Also es hat mich schon sehr geflasht, also diese ganzen Sightseeing und so weiter. Aber ich war doch ziemlich enttäuscht, dass ich halt nicht wirklich viel sprechen konnte. Also dass ich mich da extrem angestrengt habe, um irgendwie zu sagen, dass ich diesen Tee kaufen möchte. Ich wollte dann eben gern wissen, ob es irgendeine eine Teeempfehlung gibt. Und konnte das einfach nicht sagen. Ja? Also vielleicht jetzt gleich für dich. Also wenn du eine Empfehlung gerne haben möchtest, dann kannst du sagen, Osusume wa? Susume ist das Wort für Empfehlung. Osusume wa? Zum Beispiel, Ocha no osusume wa arimasu ka? Also haben Sie eine Empfehlung für Tee? Ocha no osusume wa? Was das betrifft, Arimaska gibt es. Oder zum Beispiel, ja, Osushi no osusume wa arimasuka? Also das wäre eine von diesen Floskeln, die ich damals vielleicht gebraucht hätte, aber leider habe ich sie halt damals noch nicht gehabt und habe mich da irgendwie. Und ich kann mich erinnern, dass das Curry, das japanische Curry, also Curry kann man ja überall kaufen, also sehr oft auch, also wie sagt man, als Gericht. Und das hat er damals so braun ausgesehen und dachte, was ist das bitte? Das schaut so unappetitlich aus, ja. Also ich hatte damals einfach keine Ahnung irgendwie, was es so wirklich an japanischen Essen so gibt eigentlich, obwohl ich mir eigentlich einen Reiseführer, auch glaube ich sogar zwei Reiseführer gekauft habe und dann noch damals noch richtige Landkarten von Tokio und Kyoto und glaube Osaka, also das waren diese Karten. Ich kann mich auch erinnern, damals bei der Einreise hat mich dann der am Flughafen dann gefragt, wo ich denn hin will und so. Und ich habe dann meinen Rucksack aufgemacht und habe ihm dann die Karten gezeigt, dass ich die Karten von Tokio, Kyoto und Osaka habe. Und der dann, oh, das war eine sehr interessante Geschichte. Genau, ja. Also, wenn man so mein Japanisch lernen an und für sich anschaut, war es ziemlich schleppend. Also, ich hätte eigentlich viel, viel mehr lernen können. Also, natürlich war ich ja berufstätig und. Also es war einfach eine Kombination von zu wenig Zeit, ja gar nicht vielleicht irgendwie zu wenig Zeit, aber es war einfach so ein, ich musste einfach irgendwie, es waren Hiragana und Katakana damals das Buch, aber also es war nicht das Buch, also jetzt rückblickend sozusagen, dass die ganze Erfahrung an selbst Japanisch lernen und jetzt Japanisch unterrichten seit 15 Jahren eigentlich. Genau, also Japanisch lernen AT gibt es jetzt nicht so lange, wie ich selbst Japanisch unterrichtet habe. Also ich habe 2010 mit dem Japanisch unterrichten begonnen. Aber das ist alles ein bisschen kompliziert, wenn ich da hin und her springe. Also mal zurück, also 2005 sozusagen war mein erster Japan-Urlaub. Und zuerst also richtiger Schock eigentlich mal da, als ich zurückkam, eigentlich will ich nicht mehr nach Japan, das war so anstrengend und keiner hat mich verstanden und das Essen. Ne? Aber das hat nicht lange gedauert. Ich habe dann 2005 auch mit dem Studium begonnen und 2007 war dann mein nächster Japan-Urlaub geplant. Dort habe ich dann schon ein bisschen mehr Japanisch gekonnt, aber immer noch nicht wirklich genug. Und ich habe mich dann auch entschieden, ein Auslandssemester damals zu machen, von meiner Uni aus sozusagen. Also da gab es ein Austauschprogramm an der Keio University, also meine Uni war die WU, die Wirtschaftsuniversität Wien. Und wie gesagt, ich habe internationale BWL studiert und habe auch überlegt, eigentlich, ich wollte eigentlich Spanisch auch lernen, aber gleichzeitig eben dann mit Japanisch weitergemacht. Leider gab es damals an der WU kein wirkliches Japanisch-Programm. Habe dann eins gemacht an der Hauptuni. Also da gab es so ein Programm für alle Fakultäten. Also egal, was man studiert, sozusagen kommt man an diesen Kurs besuchen. Habe dann damals noch einen sehr, sehr strengen Lehrer damals gehabt. Ich nenne keine Namen. Und er war sehr beeindruckend. Er hat sehr viel gesprochen, sehr, sehr viel erklärt über Japan. Aber mein Gefühl damals, und das war, glaube ich, nicht nur ich, sondern es waren auch viele andere Leute, die in den Kurs drinnen gesessen sind. Und wir haben schon immer abgezählt, bei welchem Satz man drankommt zum Übersetzen. Also es war richtig so, ein Satz vorlesen, einen Satz übersetzen ins Deutsche. Und wenn man das nicht perfekt gekonnt hat, ja, dann gab es schon mal so eine, also der war. Aber anyway, also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt nichts gelernt. Also auch wenn es sich vielleicht ein bisschen klingt, das würde ich mich beschweren. Natürlich schon ein bisschen, weil ich genau weiß, dass es eben auch besser geht, der Japanischunterricht und eben auch das Japanisch lernen. Aber natürlich, ohne diese Kurse hätte ich ja natürlich nie Japanisch gelernt. Also das, also ich bin dem Ganzen, also allen Schülern, also allen Lehrern eigentlich sehr, sehr dankbar, auch wenn es trotzdem halt noch besser gehen kann. Und das war eben oder ist ein Grund auch, warum ich dann mit dem Japanisch unterrichten begonnen habe, eben weil ich für mich entschieden habe, dass da noch viel, dass es einfacher sein kann, im Japanisch zu lernen. Also das ist meine persönliche Erfahrung, weil ich habe eigentlich mit Hiragana Katakana ja dreimal drei Anläufe gebraucht, um das auch wirklich zu lernen. Na, heutzutage hat man da vielleicht das Problem mit diesen Apps, wo man denkt, ah, das kann ich eh schon, aber eigentlich habe ich nicht wirklich was gelernt, sondern man hat einfach diese Wisch-Wisch und diese Multiple-Choice-Questions helfen zwar, sage ich mal, beim Merken, aber können keinen richtigen Kurs ersetzen, also zumindest meiner persönlichen Meinung nach. Meiner Meinung nach 15 Jahren Japanischunterricht. Und 2004, 2005, also 20 Jahren Japanisch lernen. Ja, also das sozusagen zu dem. Und war dann eben 2007 dann in Japan für mein Auslandsjahr auf der Keio University in Tokio, habe dort in einem Dormitory, also in einem Studentenheim gelebt, in Asangenjaya. Das gibt es leider nicht mehr, da steht jetzt ein Wohnhaus dort, also Mehrparteienhaus. In Sangenjaya, also sehr, sehr bekannter Ortsteil von Setagaya. Setagaya-ku ist gleich in der Nähe von Shibuya. Damals die Keio University, also wo ich war, das war Tamachi. Also ich bin in Sangenjaya in die Denentoshi-sen, also die Denentoshi-Line eingestiegen, bis Shibuya gefahren, in Shibuya dann in die Yamanote-sen, also die im Kreis fährt, die Yamanote-Linie, umgestiegen bis eben nach Tamachi und dort dann noch ein paar Minuten zu Fuß. Und war dann dort auf der Uni und das war Unterricht von Montag bis Samstag. Es war gleich Donnerstag frei, aber es war also Montag bis Samstag Unterricht. Und da bin ich halt jeden Tag von 9 bis, ich weiß nicht genau, 13 Uhr oder so. Also es gab Mittagspause und dann Nachmittag, wenn man wollte, gab es noch zusätzliche Kurse. Und ich habe so viele Kurse wie möglich damals belegt im Vergleich zu meinen anderen Kommilitonen, die halt nur die, also nicht alle natürlich, aber sehr viele einfach nur die Mindestzahl an Kursen belegt hat, die man halt mindestens braucht. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden. Also das war sicher, also wenn ich jetzt täglich die 3 Stunden oder 4 Stunden Unterricht, genau 20 Stunden war das Minimum. Ich habe dann eigentlich jeden Tag am Nachmittag noch Kurse gehabt. Zusätzliche Kurse, also zusätzliche Kanji-Kurse, Wirtschaftskurse und so weiter. Also meine Woche war ziemlich ausgebucht, was das betrifft. Und ich bin dann nach Hause gekommen, habe dann die Hausaufgaben gemacht und dann für den nächsten Tag mich für den Kurs oder eben auch für den nächsten Test vorbereitet. Wir hatten jeden Tag Kanji-Test. Kann mich noch erinnern, ja. Das war schon ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Und ich habe da auch in diesen Japanischkursen eigentlich einige Zeit gebraucht, um da reinzukommen. Denn die Kurse wurden komplett auf Japanisch unterrichtet. Und auch wenn ich also zu dem Zeitpunkt eigentlich schon 2 Jahre Japanisch also gelernt hatte eigentlich, also dann eben auch den Kurs auf der Uni, da habe ich auch 1,5 Jahre gemacht. Also ich hatte eigentlich da schon 2,5 Jahre Japanischunterricht. Das, was ich bin aber trotzdem dann, da gab es so einen Placement-Test und bin dann trotzdem eigentlich in das Level 2 von 20, also fast das unterste Niveau eigentlich eingestiegen nach diesen 2,5 Jahren Japanischunterricht in Österreich. Und genau. Und wie gesagt, der Unterricht war komplett auf Japanisch sozusagen. Und ich habe da mindestens 3, eigentlich 4 Monate gebraucht, um da ein bisschen reinzukommen, sozusagen, um dem Unterricht selbst wirklich zu folgen. Also es war wirklich extrem anstrengend für mich. Und ich denke, dass sehr viele Leute, die in Japan, also gerade als Anfänger, einen Japanischkurs belegen, der sehr intensiv ist, der komplett auf Japanisch ist, dass es halt doch sehr, sehr anstrengend ist, besonders auch also die Geschwindigkeit ist sehr, sehr hoch. Also man muss da wirklich extrem, wirklich täglich ganz, 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 ganz viel lernen, um dem da hinten hinterherzukommen. Natürlich habe ich einen großen Sprung gemacht. In diesen ersten 3 Monaten habe ich eigentlich all das, was ich in den letzten 2,5 Jahren gelernt habe, gelernt. Also dieser ganze Inhalt vergleichsweise, was ich in den 2,5 Jahren da versucht habe zu lernen, habe ich in 3 Monaten in Japan reingestopft bekommen sozusagen und dann sozusagen erst ging er echt ein neuer Stoff sozusagen für mich weiter, weil es einfach noch nicht gesessen hat, also ja, die Erklärungen und ich auch, wie gesagt, ich leider auch halt ziemlich faul war, also das hat als ich natürlich alles irgendwie kombiniert, vielleicht war ich auch einfach faul, weil der Unterricht halt einfach nicht so gepasst hat, also eben, wie gesagt, nicht so gut war, wie es eigentlich sein hätte können. Also deshalb ist ja auch mein Ziel, den Unterricht eben so gut zu gestalten, dass wirklich jeder motiviert ist und eben auch leicht lernen kann, ohne sich da extrem anstrengen zu müssen. Natürlich muss man sich die Zeit nehmen, ganz klar, aber mein Credo ist eigentlich, man muss sich nur an einen gedeckten Japanisch-Lerntisch setzen und einfach zu essen beginnen. Ich muss jetzt nicht noch die Gabel holen, ich muss jetzt nicht noch die Suppe vorbereiten, ich muss jetzt nicht noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Zutaten kaufen. Ja, bei manchen Kursen und auch gerade bei Büchern und so weiter ist es ja so, dass ja einfach die Hälfte fehlt. Also man kann nicht einfach sich hinsetzen und zu lernen beginnen, sondern diese ganze Vorbereitungszeit oder die Zeit, wo man irgendwas nachschlagen muss, frisst so viel Zeit, dass ich umso weniger Zeit eigentlich zum wirklichen Lernen habe. Und meine Kurse sind eben genau so gemacht, dass eben diese Zeit eben nicht notwendig ist. Du setzt dich hin, beginnst zu lernen und von Sekunde null an ist die Lernzeit wirklich nur Lernzeit, ohne irgendwie irgendwas nachzuschlagen und etwas zu suchen, was du nicht verstanden hast. Genau. Ja, also das war sozusagen. Und ich war eigentlich ursprünglich nur ein für ein Semester geplant, habe dann aber verlängert, musste aber, um diese Verlängerung machen zu können, eine Geschichte, also sozusagen eine Begründung schreiben und auch sozusagen bescheinigen, dass ich wirklich Japanisch lernen möchte. Also meine Lehrerin hat auch damals gesehen, dass ich sehr, sehr intensiv dabei bin, auch wenn es eben auch gerade am Anfang nicht einfach war. Und sie hat mir auch dort geholfen, sozusagen, um mir das zweite Semester zu ermöglichen, also für ein ganzes Jahr in Japan dort ein Ausland, also von Austauschsemester zu einem ganzen Auslandsjahr machen konnte. Mit ein Grund war auch damals mein Mann, also noch nicht Mann, ich habe meinen Mann dort in Japan kennengelernt, als ich zu dem Zeitpunkt eben das Austauschsemester, das Austauschjahr gemacht habe. Er war der Einzige, der auf eine also Tandempartner-Annonce auf Deutsch geantwortet hat. Das war wirklich ein großer Pluspunkt, weil wir haben, also wenn ich sage wir, also ich hatte eine Freundin dort im Dormitory, das war eine Deutsche. Und sie hat auch dort in diesen, auf dieser Plattform eben eine Annonce geschaltet und mir geschaut, sozusagen, wer uns beide kontaktiert hat. Ne? Natürlich als Frauen und auch mit Foto dazu sozusagen haben wir sehr, sehr viele männliche Zuschriften bekommen. Ja? Also ich glaube über 100 oder so. Und die haben dann gesagt, hat die da auch geschrieben? Hat die da auch geschrieben? Na, also wenn er uns beiden schreibt, naja, wissen wir eh schon Bescheid. Also. Genau. Genau, also mein Mann, wie gesagt, war der Einzige, der mir auf Deutsch geschrieben hat. Und das war halt ein sehr, der Pluspunkt. Und so haben wir auch wirklich dann uns kennengelernt und so habe ich mich auch dann entschieden, ihn damals auch in echt zu treffen, sozusagen im echten Leben. Ja, das war das sozusagen. Ich bin dann 2008, habe dann also ein ganzes Jahr Japanisch eben auf der Keio University auf diesem Spezialprogramm gelernt und bin dann wieder zurück nach Wien, weil mein Studium ja noch nicht abgeschlossen war. Mein Studium habe ich dann 2010 abgeschlossen, bin aber dann 2009 und 2008 auch dann noch einmal, also dann, nachdem es eine Langzeitbeziehung, also nicht eine Fernbeziehung war, immer wieder von Wien nach Japan geflogen. Einmal eben zu Weihnachten und dann habe ich ein Praktikum gemacht an der Außenhandelsstelle der Wirtschaftskammer von Österreich in Tokio eben. Das war dann im Sommer 2009. Das war gerade das Österreich-Japan-Jahr, also das irgend so ein Jubiläum. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre halt bilaterale Beziehungen halt einfach. Und 2010 habe ich dann eben das Studium abgeschlossen an der WU und habe dann entschieden, zu meinem Freund, also damals halt noch Freund, zu ziehen, 2010, und zu heiraten dort. Also 2010 habe ich dann eben meinen Mann geheiratet. Und genau. Und habe dann eben wieder in Japan gelebt für einige Zeit, bis mein Mann dann gesagt hat, naja, jetzt habe ich selber, also er, lange genug in Japan gearbeitet. Er möchte jetzt woanders hin. Wie wäre es denn nach Österreich? Das heißt, wir sind dann Ende 2010 nach Österreich zurück, also gezogen sozusagen, geheiratet, wie gesagt, in Japan. Und übrigens in Kyoto, im Heianjingo, das ist so, wenn man in Österreich, in Wien, im Stephansdom heiratet, das war eine ganz spezielle Sache. Und dann auch deine damalige Japanischlehrerin habe ich dann auch eingeladen, die waren auch da. Sehr, sehr schön. Und ja, hab dann, also mein Mann interessanterweise hat in Wien schneller einen Job bekommen als ich. Ich wollte unbedingt was mit Japanisch, war aber sehr, sehr schwierig damals für mich. Also ich habe dann damals, ich habe dann auch gleich, ja, den JLPT N2 habe ich damals gemacht, glaube ich. Den N1 habe ich dann noch nicht gemacht gehabt. Und hab dann endlich bei einer Firma begonnen, im Marketing zu arbeiten. Beworben habe ich mich dort, weil die Projekte mit Japanern hatten. Aber als ich dann dort angefangen habe zu arbeiten, war leider dieses Projekt schon abgeschlossen und ich hatte leider keine Chance mehr, dort mein Japanisch zu verwenden. Und ja, der Job war halt leider nicht ganz so erfüllend, weil ich unbedingt halt mein Japanisch verwenden wollte. Und habe dann kurzerhand mich entschieden dafür, Japanisch selbst zu unterrichten. Und ich dachte, was will ich? Ich will, dass das, was ich tue, wertgeschätzt wird und eben ich will mein Japanisch verwenden. Ich will selbst was tun und habe dann eben begonnen mit dem Unterricht. Und habe von Anfang an das so ausgelegt, sorry, also wie ich das eben gerne hätte. Oder wie ich halt damals gelernt habe, wo ich wusste, ah, so und so, da kann man es verbessern, weil ich hatte damals da Probleme und da Probleme. Und habe dann eben eine Online-Annonce, ich weiß gar nicht, was das für eine Plattform war, irgendwo haben wir so kostenlose Annoncen schalten können. Und ich habe damals, glaube ich, ich weiß nicht mehr, 8 € pro Stunde verlangt, also für den Unterricht. Und dann haben sich Leute gemeldet. Ich war so voll geflasht, so, boah, wirklich, da wollen Leute Japanisch lernen. Ich war voll super, so, yay, da gibt es Leute, die Japanisch lernen wollen und mit mir, ne? Und hat dann begonnen. Und diese Schüler, die ich damals hatte, also da waren einige dabei, die hatte ich jahrelang. Also ich glaube, den längsten, den hatte ich eigentlich bis 2020. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eben nach Japan übersiedelt bin. Also wo ich eigentlich ja nur mehr sozusagen nur mehr alles online gemacht habe. Also bis zu dem Zeitpunkt, also diese Person, die hatte ich sozusagen fast 15 Jahre, kann das sein? Moment mal. Ich war dann mal 2010, ja fast 10 Jahre eigentlich. Also wenn meine Schüler fast 10 Jahre hat, ja, also das kann mich noch erinnern. Genau, ja. Und 2012 kam dann unser Sohn auf die Welt. Das war ein bisschen ungeplant, das Ganze, aber ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass also ich habe da eben eins, also das war halt so nebenbei halt ein bisschen, ne? Habe auch Deutschunterricht für Japaner gemacht damals und kann mich noch erinnern an dem Tag, also eigentlich war die Geburt im Ende Juni geplant, aber mein Sohn ist schon früher auf die Welt gekommen, eigentlich 3 Wochen zu früh. Und ich kann mich noch erinnern, auf dem Weg ins Krankenhaus habe ich noch am Handy geschrieben, meinen Schüler, tut mir leid, ich muss heute leider den Unterricht absagen, weil ich bin am Weg ins Krankenhaus, ich empfinde gerade heute meinen Sohn. Ja. Kann mich noch erinnern, das war ganz lustig. Genau. Und habe dann aber relativ schnell wieder mit dem Unterrichten begonnen. Ich glaube, Oliver, also unser Sohn, Oliver Kaname, war, glaube ich, so 3 oder 4 Monate, wo ich dann auch wieder langsam begonnen habe, also mit ausgewählten Leuten wieder den Unterricht zu machen. Ein Unterricht damals hat immer noch bis 2015, März, also vor 10 Jahren, wo ich dann offiziell japanischlern.at als Firma gegründet habe. Also ich habe dann dort begonnen, wirklich auch mit Gruppenunterricht und Einzelunterricht. Also das hat damals begonnen, kann mich noch erinnern. Ich habe dann so einzelne Räume stundenweise gemietet für meine Gruppenkurse damals. Das war dann auch direkt in Wien. Und das hat sich dann ausgeweitet. Also ich habe damals dann einen ganzen Raum gemietet. Das war dann 2 Jahre später. Und wieder ein Jahr später habe ich dann ein ganzes Stockwerk sozusagen gemietet für meine Japanischkurse, die ja damals immer noch in Wien stattgefunden haben. Habe aber bereits 2017 meinen ersten Online-Kurs erstellt. Das war also der A1.0-Kurs. Also das sind die Anfänge von den Online-Kursen damals. Der allererste Kurs war ein Kanji-Kurs, das war so ein Adventkalender, kann mich noch erinnern, da bin ich dann jeden Tag gesessen, habe dann Kanji-Videos gemacht und aufgenommen und kann mich noch erinnern, bin dann so direkt noch da gesessen, habe sozusagen getippt, während ich den Kurs aufgenommen habe und kann mich noch erinnern, eine negative Review habe ich dann bekommen von jemandem, der gesagt hat, ja, das ist so unprofessionell, da hat er auch gleich ihre Tipps und das ist irgendwie anstrengend so. Und dann habe ich dann eben das nicht mehr gemacht, habe dann immer sozusagen vorbereitet sozusagen und habe dann nicht mehr getippt, während ich gesprochen habe. Also ich habe damals die Beispielsätze sozusagen, während ich sie gesagt habe, hingeschrieben und so. Das habe ich dann, das mache ich jetzt grundsätzlich nicht mehr, ich schreibe sie vorhin. Das war damals so dieser nicht schreiben gleichzeitig, das ist störend, wenn man die Tippgeräusche hat. Anyway, genau, das war damals mein erster Online-Kurs und da sind eben auch die Hiragana-Katakana damals Kurse entstanden und dann sozusagen habe ich den A1.1, A1.2, A1.3-Kurs damals aufgenommen, dann kam der A2-Kurs, der auch wieder in Teile aufgeteilt wurde, also das ist alles dann stückweise aufgebaut, während ich immer natürlich noch meine normalen Kurse in Wien hatte, habe 2017 auch mit Kochkursen begonnen, ja, habe auch Japanisch-Kochkurse gemacht, bis eben dann 2020 Corona kam. Und ich kann mich erinnern, dann waren die ganzen Volkshochschulen, mussten alle Kurse und alles stoppen, weil eben, ne, Covid, ne, darf ja keiner sich mehr treffen, nicht mehr hingehen. Und ich habe dann einfach von einem Tag auf den anderen gesagt, so, ich hatte da eben auch schon Live-Online-Kurse laufen, wir machen jetzt einfach alles nur noch online. Von einem Tag auf den anderen. Also ich war, glaube ich, die einzige, also japanisch.at war der einzige Anbieter, der das machen konnte, weil ich 3 Jahre zuvor eben schon mit meinen Online-Kursen begonnen habe. Yay. Manuela, du bist gut. Genau. Ja, und 2020 im November wurde dann auch mein erstes Buch veröffentlicht. Also ich habe jetzt da meine Bücher hergerichtet. Das erste Buch damals war Japanisch lesen für Anfänger. Immer noch ein sehr geiles Buch, das es mittlerweile auch auf Englisch gibt. Genau. Also das ist das Buch. Dafür braucht man halt schon Hiragana und Katakana-Kenntnisse. Aber der springende Punkt war, also warum dieses Buch überhaupt entstanden ist, weil mich meine Kursteilnehmer immer schon gefragt haben, ich würde schon gerne Japanisch lesen können. Hast du eine Empfehlung? Soll ich ein Kinderbuch kaufen? Und ich aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe damals eben auch Kinderbücher gekauft, habe schon Manga gekauft und es war einfach noch viel zu schwierig, das für mich zu lesen. Also eben, weil mir die Vokabeln gefehlt haben, weil mir die Kanji gefehlt haben, weil die Grammatik einfach, also einfach im Prinzip alles gefehlt hat, um das problemlos lesen zu können. Und ich habe dann eben meinen Mann gelöchert, ne, kannst du mir nicht helfen, warum ich das noch nicht lesen kann oder so oder sonst irgendjemand. Und das hat halt nicht so ganz noch funktioniert. Einfach mir viel zu anstrengend und viel zu viel Zeit gebraucht, um sozusagen da wirklich was lesen zu können. Besonders eben auch Kinderbücher sind eben nicht, also sind alles in Hiragana geschrieben. Und denkst du, ja, das ist ja doch einfach, ne? Wenn alles in Hiragana steht, brauche ich ja keine Kanji nachlesen. Das Problem ist aber dabei, dass alles in einer Wurst steht. Also Japanisch hat keine Leerzeichen zwischen einzelnen Wörtern. Das ist steht alles in Hiragana. Und wenn du nicht weißt, wo ein Wort endet und das nächste beginnt, weißt du nicht einmal, was du suchen sollst. Und wenn dir eben das Vokabular noch fehlt, dann weißt du einfach noch gar nicht, dass das ein einzelnes Wort ist und dass das nicht zwei Wörter sind. Und das ist halt eine weitere Hürde, die einfach halt da ist, wenn man halt lesen möchte als Anfänger. Genau. Und natürlich gibt es Lesebücher, also die ich in meinen Kursen verwende, eben für Anfänger, aber das ist keine Erklärung dabei. Und genau aus diesem Grund ist eben Japanisch Lesen für Anfänger entstanden, weil am Anfang ist eben genau die notwendige Grammatik drin, die du brauchst, um eben das mit dem Buch zu anfangen. Also die wichtigste Grammatik, diese ganzen Partikel, wie funktioniert ein Verb, die Verneinung, die Vergangenheitsform, die ganzen Partikel eben, dann halt gerade auch die Höflichkeitsfloskeln, das finde ich immer sehr, sehr wichtig als Anfänger, dass man halt wirklich weiß, Konnichiwa und Konbanwa, aber eben nicht nur die Bedeutung, sondern woher kommt das eigentlich? Was ist das Kon? Was ist das Nichi? Was ist das Wa? Wo kommen diese Wörter, diese Höflichkeitsfloskeln eigentlich her? Zum Beispiel das Tadaima, das war jemand sagt, der nach Hause gekommen ist. Das Tadaima ist eine Abkürzung von Tadaima kaerimashita. Also ich bin soeben, Tada, immer jetzt, Tada, gerade, nur, also gerade jetzt, sozusagen nur jetzt nach Hause gekommen. Tadaima kaerimashita, das sind die Abkürzungen davon. Ja? Also alle diese Dinge, das hat mir niemand erklärt, das findet man auch nirgendwo. Und für mein, also was ich erfahren habe, was ich für mich selbst und auch für meine Kursteilnehmer gemerkt habe, ist einfach, je mehr Erklärung, je mehr man selbst versteht, je mehr Hintergrundwissen man über ein Wort hat, desto einfacher merkt man es sich. Und das ist eben mein Credo, alles so zu erklären, dass man es wirklich weiß und versteht, eben als deutscher Muttersprachler. Ja, und dann eben zwei Geschichten. Denn Lesen, also ich liebe ja Lesen, also ich habe Englisch, Japanisch, auch Französisch gelernt, indem ich einfach gelesen habe, also besonders Englisch. Also ich liebe ja Fanfiction lesen, ja, AO3, AO3. Und eben auch mittlerweile schreiben, aber mittlerweile eigentlich schon lange. Es ist, also Lesen in einer Sprache ist eigentlich kein Lernen für mich. Also nachdem mir ja Lesen Spaß macht und eben die Bücher, die ich hier geschrieben habe, sind wirklich für Leute, die gerne lesen. Weil es eben Spaß machen soll. Und meine Erfahrung ist eben auch, dass etwas, das Spaß macht, viel, viel einfacher und viel, es leichter macht, eine Sprache zu lernen. Das ist mein nächster Punkt. Eben, es soll Spaß machen. Es muss einfach sein. Ne? Keine Zeit verschwenden, einfach sich hinsetzen, einfach zu starten. Genauso ist das Buch wieder. Wir haben zwar hier die Geschichte, aber daneben, und das hat eben, ich glaube ich, kein anderes Buch, zumindest nicht auf Deutsch, die Erklärung zu diesen einzelnen Sätzen, die Vokabelliste zu den Vokabeln natürlich und eine Übersetzung dazu. Also alles wirklich auf Deutsch. Es gibt so nirgendwo. Genau, also ich war zumindest die Erste, die das so gemacht hat. Also dieses Buch, also wie gesagt, alle meine Unterrichtsmaterialien, alle meine Kurse sind so, wie ich weiß, dass man am effektivsten und so lernt, dass es wirklich Spaß macht. Eben genauso, wie ich es damals gerne gehabt hätte, nur leider halt nicht gehabt habe. Genau. Und dazwischen eben auch wieder hilfreiches Wissen über Japan. Also wie ist das Arbeitsleben zum Beispiel? Wie sind Liebesbeziehungen in Japan? Auch ein bisschen Empfehlungen für Reise, also meine Lieblingsorte, wo man auch gut essen gehen kann. So sind alles in diesem Buch drin. Und dann gibt es noch eine zweite Geschichte, die ein bisschen schwieriger ist. Aber vom System ja genauso aufgebaut. Es gibt auch wieder eine Audiodatei zum Runterladen. Ja, das war das erste Buch damals. Und die Verkäufe sind eigentlich ziemlich in die Höhe geschossen. Also ich habe mittlerweile, also in allen Büchern, die ich da jetzt habe, über, glaube ich, über 20.000 Bücher verkauft. Ja, genau. Also das war 2020 das erste Buch. 2021 war dann der Umzug nach Japan. Also während der Covid-Zeit, das war auch nicht einfach. Also am Anfang wollte mir, also würde ehrlich gesagt gar kein Visum bekommen. Aber nachdem mein Mann auf einer Uni dann in Japan einen Job bekommen hat, sozusagen einen Job, der im Interesse der Öffentlichkeit steht, sozusagen, durfte ich dann, also als eine von den wenigen, also wirklich wenigen Ausnahmen, eben auch mit nach Japan. Sonst hätte sozusagen mein Sohn und mein Mann hätten gehen dürfen, aber ich nicht, hätte dann zurecht zurückbleiben müssen. Aber Gott sei Dank ist das eben nicht passiert. Und 2021 ist dann auch mein zweites Buch erschienen. Japanisch lesen für leicht Fortgeschrittene. Gleiches System, aber jetzt eben schon für A2-Niveau. Jo, und dann ging es Schlag auf Schlag. Die weiteren Bücher, also ich glaube, das erfolgreichste Buch, das ich habe, ist Japanisch für Anfänger, Hiragana Katakana, wirklich lernen. Und mit Übungen. Also die ganzen Bücher, die es so gibt, also auch wieder, ne? Also so wie ich es gerne gehabt hätte mit den Bildern. Aber eben nicht nur Merkbilder, sondern eben verschiedenste Übungen, wo ich eben weiß, dass die helfen, eben aus meinen langjährigen Erfahrungen beim Unterrichten. Also Wörter verbinden, Kreuzworträtsel suchen, welches ist dein Lieblingswort, welches ist dein Hasswort aus dieser Variante. Denn, also ich glaube, der große Punkt, der springende Punkt ist hier, dass ich Vokabeln gleich unterrichte. Vokabeln, die eben genau aus diesen Silben, aus diesen Hiragana und dann auch später auch Katakana, dann zusammen, also die man schon schreiben kann. Also man lernt 5 Hiragana und kann dann schon 10 Wörter schreiben damit. Und die eben auch üben. Und in der Zusatz sozusagen, also eigentlich wollte ich japanische Grammatikvokabeln für Anfänger und das Japanisch für Anfänger in ein Buch zusammengeben. Aber meine Buchtante, die liebe Vittoria, hat gesagt, das ist ein Buch, dann das kann man, da kann man jemanden erschlagen damit. Ja? Also wenn man das mitschleppen muss, ja, das kauft keiner. Deshalb habe ich dann die zwei sozusagen getrennt, denn japanische Grammatik und Vokabeln für Anfänger ist das Begleitbuch. Das heißt, hier ist wirklich nur die Schrift drinnen und hier geht es ans Eingemachte mit Grammatik. Also mein Ziel ist ja immer alles auf einmal. Also nicht sich auf einen Teil der Sprache zu fokussieren, sondern das rundherum. Ja, nicht nur das Schreiben, nicht nur das Sprechen alleine. Alles. Lesen, hören, schreiben, sprechen. Also all das sozusagen decken diese zwei Bücher ab und natürlich auch meine Kurse. Das heißt, hier hat man, ich habe es dann so gemacht, sozusagen so wie die Grammatik, also die Partikel zum Beispiel, das D zum Beispiel, erkläre ich dann, wenn man das D lernt zum Schreiben. Mit den Vokabeln, die eben hier schon unterrichtet werden. Mit vielen Beispielsätzen. Also im Prinzip so eigentlich, wie mein Unterricht ist. Wobei halt mein Unterricht halt dann natürlich noch mal andere Geschichte ist, weil man es ja da das Sprechen und so weiter auch üben kann. Das heißt, hier sind zwar natürlich Audiodateien dabei, um das Ganze sich anzuhören und nachzusprechen, aber man hat halt natürlich nicht die Möglichkeit, da selbst halt einfach dann Sätze zu bilden und die dann halt vom Lehrer kontrollieren zu lassen. Also das kann natürlich ein Buch nicht. Wir haben zwar natürlich so kleine Übungen dabei, wo man halt die Lösung hinten drinnen hat, aber halt Buch kann nie ein ganzer Kurs sein. Aber wenn das Kursbuch, dass die Kursunterlagen nicht gut sind, kann der Kurs halt eben auch nicht gut sein. Also aus diesem Grund sozusagen. Buch ist die Basis, Lehrer gibt noch sozusagen das. Also es ist ein bisschen wie der Eisberg. Vielleicht ist oben der Buch das Eisberg, aber der Lehrer sozusagen, der den Unterricht macht, ist der Rest eigentlich. So 2 Drittel ist der Lehrer, ein Drittel, sage ich mal, ist das Buch. So ungefähr ist das Ganze. Genau. Aber das Problem ist halt, wenn man einfach, also ich denke mal, es gibt 2 Fraktionen. Es gibt die Fraktion, ich will von einem Native Speaker unterrichtet werden. Ich will von jemandem unterrichtet werden, der meine Sprache spricht. Am besten wäre es natürlich, es wäre eine Person, ein Native Speaker, der meine Sprache spricht. Nur das Problem ist halt einfach, seine eigene Sprache zu unterrichten. Seine Muttersprache zu unterrichten ist eine sehr, sehr schwierige Sache, wenn man das nicht wirklich gelernt hat. Denn ich habe den Vorteil, dass ich genau mal in dieser Situation war wie du, als kompletter Anfänger. Und ich habe all diese Fehlerquellen, all diese Fettnäpfchen, da bin ich schon selber reingesprungen, getreten, sonst irgendwas. Also ich weiß, welche Fehlerquellen es gibt. Ich bin selbst durchgegangen durch diese Fehler, habe sie selber gemacht. Vielleicht sogar noch mehr als du. Wie heißt es immer? Der Unterschied zwischen dem Lehrling und dem Meister ist, dass der Meister es schon viel, 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 viel öfter vergeigt hat, als es der Lehrling überhaupt versucht hat. Ja? Also das ist das nicht ein Zitat aus Star Wars? Ich weiß es nicht genau, aber ja. Genau. Also aus meiner Erfahrung, meiner persönlichen Erfahrung des Japanisch-Lernens und des wiederholten Unterrichtens mit ganz, ganz vielen Leuten, habe ich eben wirklich gesehen, wo Probleme immer wieder auftreten. Immer wieder die gleichen Dinge. Und der Vorteil für mich ist sozusagen, dass ich weiß, wo die Fehler passieren können. Das heißt, ich kann den Unterricht so gestalten, ich kann meine Bücher so gestalten, ich kann den Unterricht so gestalten, meine Erklärungen so gestalten, dass diese Fehler gleich von Anfang an gar nicht passieren. Ja, genau. Und mit jedem Unterricht, den ich mache, mit jedem Buch, das ich schreibe, mit jedem Video, das ich mache, mit jeder Erklärung, wird das noch mehr und noch mehr und noch besser. Also es ist ein ständiges Verbessern. Es ist ein typisches Dings auch, ne? Dieses Kaizen-System ist nicht, dass es einmal ist, sondern es wird so stückchenweise verbessert. Zum Beispiel die englische Variante vom Buch Japanisch lesen für Anfänger. Da sind schon wieder einige Dinge drin, die im Deutschen noch gar nicht drinnen sind. Also ich muss dann wahrscheinlich wieder mal irgendwann die Neuauflage von den Büchern, die ich jetzt veröffentlicht habe, in ein paar Jahren dann die Neuauflage machen und schon wieder die nächsten, neuesten Erkenntnisse aus meinen Erfahrungen und Unterrichten dann drinnen sind. Ne? Genau, ich habe ja sonst nichts zu tun. Nein, es ist ja auch wirklich so. Also mein Ziel ist es immer, also jeder Unterricht, den ich mache, ist wieder anders, weil jedes Mal kommt wieder was Neues dazu. Auch wenn ich das jetzt schon, wie gesagt, 15 Jahre lang mache. 15 Jahre Japanischunterricht. 15 Jahre Feedback von Leuten. 15 Jahre, ah, wie könnte ich es noch anders machen? Wie könnte ich den Unterricht noch verbessern? Wie könnte ich das Buch noch besser machen? Das Video noch besser machen? Also all das. Und natürlich verbessert sich auch mein Japanisch. Also ja, eine Sprache ist ja etwas, das man nie, also das nie aufhört. Also auch das Deutsch verbessert sich ja, indem du ja keine Ahnung, im Fernsehen irgendwas siehst, also du bist ja noch nicht gewusst, dass irgendein Vokabel, irgendein Fakt, irgendwas, ne? Genauso ist es im Japanisch auch. Je mehr Anime du schaust, je mehr Anime ich schaue, ja, in verschiedensten Genres, ja, mein neuester Lieblingsanime ist Chi, also wo es um diese Chidose geht, also dass sozusagen die Erde sich um die Sonne dreht und nicht die Sonne sich um die Erde, also das ist einer von meinen Lieblingsanime momentan. Na, da sind auch wieder Vokabeln drinnen, die ich bisher nicht wusste, aber ich habe bisher mich mit Sternsystemen und dem ganzen Vokabular ja noch nie beschäftigt. Das heißt, immer wenn ich mir ein Anime ansehe, der ein neues Thema aufgreift, ja, also wenn man ständig immer nur Isekai schaut, dann werden auch immer nur Isekai-Vokabeln vorkommen. Ich habe schon meine Anime angeschaut, da ging es um Architektur. Da habe plötzlich neue Vokabeln gelernt, was Architektur und Hausbau betrifft. Da habe ich selber vorher noch nie gebraucht, ne? Habe noch nie ein Haus gebaut. Obwohl ich erst damals als Architektur in einem Architekturbüro als Assistentin gearbeitet habe. Das heißt, ich habe auf Deutsch diese Begriffe, weiß ich, weil ich halt dort gearbeitet habe. Aber sozusagen jetzt plötzlich auf Japanisch das Ganze. Das ist noch so der Overkill. Ne? Und ich. Also interessanterweise, ne, eben wenn man dann Sportanime anschaut, dann lernt man dort neue Vokabeln. Oder ein Anime, wo es um ein Hotel geht. Ne, also da sind auch wieder. Oder ein Anime, wo es ums Kochen geht. Anime, wo es um irgendeine neue Sportart oder sonst irgendwas geht. Also jeder einzelne Anime, der irgendwie in neuem Genre ist, bringt mir wieder natürlich neue Vokabeln ein. Und das ist darum, so finde ich im Anime schon auf Japanisch sehr, sehr, sehr wichtig. Geht natürlich nur bei einem gewissen Niveau. Vorher ist es natürlich trotzdem sehr anstrengend, das etwas zu verstehen. Ich denke, sag immer mal so 2, 3 Jahre wirklich gut Japanisch gelernt, dann kann man schon langsam anfangen. Das wird trotzdem immer noch die Untertitel dazugeben, weil man immer noch die Kanji, also die Kanji auch dazu sieht. Also wenn man es also ich würde japanische Anime mit japanischen Untertiteln sehen. Das geht im japanischen Netflix zum Beispiel. Also sich da einen VPN-Service zulegen, ne? Dann kann man sozusagen die japanische Version von Netflix zum Beispiel sehen. Mit den japanischen Untertiteln. Genau, da kann man auch auf Stopp drücken und zum Beispiel sich die Kanji mitschreiben. Was natürlich wieder Zeit braucht. Das ist einfach in meinen Kurs zu gehen, da sparst du das Ganze. ja, genau. Ja. So, da habe ich den Faden verloren. Die ganzen Dinge, die ich erzählt habe. Genau, also das sozusagen zum Lernen. Also Lernen ist einfach eine Sache, die, also Sprache lernen ist etwas, das ständig weitergeht und sich ständig weiterentwickelt, denn ehe ich mich auch. Und momentan bin ich auch dabei, mein Englisch wieder zu verbessern. Ich war auch wieder gerade in Kanada, um am nächsten Buch dann weiterzuarbeiten. Ich habe dann eine Freundin in Kanada, der mir da hilft sozusagen. Also eher ein bisschen so Vacation, also es ist Vacation, also es ist ein bisschen so Urlaub, es ist aber auch Arbeiten gleichzeitig und ich verbessere eben da auch mein Englisch auch wieder dort, um eben dann auch weiterhin mein Englischunterricht auf, also meinen Japanischunterricht auf Englisch dort zu verbessern. Also das ist irgendwann werde ich dann auch Französisch unterrichten, ne? Also nachdem das Ganze in Quebec ist, dort wird ja auch Französisch gesprochen. Vielleicht mache ich das nächste Mal einen Französischkurs. Ich habe ja auch Französisch gelernt. Ich habe 5 Jahre in der Hack Französisch gelernt und dann nochmal 5 Jahre auf der Uni, also eigentlich auch 10 Jahre Französisch gelernt. Und auch eine lustige Geschichte damals, als ich dann von meinem Japan-Auslandsjahr zurückkam, hatte ich einen Französisch-Test auf. Also mündlich. Und ich weiß noch, immer wenn ich sagen wollte, oui, also ja, ist hi rausgekommen. Der Professor hat mich, also der hat mich schon so, er hat, glaube ich, ne, also nicht ich habe ihm, ich glaube, ich habe ihm leid getan, weil er gesehen hat, dass ich eigentlich wusste, was ich sagen möchte, aber es kam trotzdem auf Japanisch immer raus. Irgendwie so. Also, genau. Also das ist das Problem, wenn man zwei Sprachen hat, wo man jetzt noch nicht perfekt ist. Und dann fängt man an, diese zu irgendwie zu vermixen, eben sozusagen zwei Sprachen gleichzeitig lernt. Genau, also das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Das könnte manchmal ein bisschen schwierig sein. Also vielleicht eher sich auf eine Sprache konzentrieren, bis man ein wirklich gutes Niveau erreicht hat. Ja, genau. Und dann kam ja noch, genau, ich habe noch weitere Bücher, dann kam ja auch noch raus, japanische Märchen lesen für Anfänger, gleiches System. Vom Niveau her gelegen zwischen Japanisch lesen für Anfänger und Japanisch lesen vielleicht Fortgeschritten. Also das heißt, das würde ich da reingeben von den Lese- und Lernbüchern, sozusagen da. Und dann kam das Buch Japanisch Lerngeschichten mit Nanami und Naoki. Da gibt es auch eine besondere Hintergrundinformation dazu, also wie dieses Buch entstanden ist damals. Ich hatte eine Freundin slash Angestellte, die damals für mich die Deutschkurse für Japaner unterrichtet hat, also eine sehr gute Freundin. Und eines Tages haben wir zusammengesetzt und gesagt, wie wäre es denn mit Lesegeschichten auf Japanisch, die das ganze Jahr durchgehen? Also sagen von Januar, von Jänner bis Dezember, jede Woche eine Geschichte, wo man sozusagen erfährt, die zwei sich kennenlernen. Das soll eine Liebesgeschichte sein. Ne? Also vielleicht jetzt nicht ganz so super Dings, aber halt doch irgendwo, man merkt die Romanze. Und halt auch immer so überlegen, was passiert in dieser Woche in Japan? Also was gibt es irgendein Fest? Gibt es irgendwas, was gefeiert wird? Wie sieht es aus mit dem Wetter? Was passiert da und so weiter? Und wir haben dann zusammengesetzt und dann zusammen diese 48 Geschichten geschrieben. Es sind nicht 42, sondern es sind 48, weil 12 mal 4 Wochen sozusagen. Und also jeden Monat 4 Geschichten sozusagen. Und dieses Buch inkludiert die ersten 2 Monatsgeschichten, also 8 Geschichten sozusagen. Aber auch mit dem gleichen System. Wieder die Vokabeln, wieder die Grammatikerklärungen und die Übersetzung dazu und so weiter. Dieses Mal sind auch jedes Mal Übungen dabei. Also jedes Mal, also nicht nur Fragen zum Text, sondern eben, wo man etwas einsetzen muss. Also richtig, es ist ein richtiges Workbook eigentlich. Genau. Und es sind auch Rezepte dabei, also da immer auch so die Hintergrundinfo zu jeder einzelnen Geschichte, also was ist mit ihm, was passiert in Japan? Zum Beispiel in einer Geschichte geht es darum, dass eben Naoki umzieht von Osaka nach Nagano, weil er ist ein Wasabi-Forscher Und dann erkläre ich halt in der Hintergrundinformation, wie es ist, wenn man umzieht. Also welche Gepflogenheiten man in Japan hat, dass man halt ein Geschenk macht. Also man geht sozusagen rundum um sein Haus oder um seine Wohnung und geht zu allen sozusagen, die da in der Nähe wohnen und gibt denen ein Geschenk. Am besten etwas, das daherkommt, wo man ursprünglich herkommt. Also irgendwas aus Osaka zum Beispiel. Manche Leute verschenken einfach gern Handtücher, ein weißes Handtuch, weil das kann man immer brauchen. Ja, genau. Ja, und jetzt ist 2025 und es sind 10 Jahre. Ich kann mich erinnern, damals so geheißen, so, ja, also die ersten 2, 3 Jahre sind für ein Unternehmen schon sehr, ja, wichtig und so und sehr viele, ja, Unternehmen schaffen es einfach nicht und die gehen dann an die müssen an den Konkurs gehen oder werden einfach dann, ja. Und ja, es war nicht immer einfach. Also es ist gerade interessanterweise nach Corona, nach Covid sozusagen, war ja plötzlich immer so online, so plötzlich alles weg. Ne? Alle wollen nur mehr nach Japan kommen, nichts mehr lernen, keine Kurse besuchen, nichts mehr online machen. Aber das hat sich jetzt Gott sei Dank alles wieder erholt. Und ich muss auch zugeben, dass ich in der Zeit, ja, Japan ist alles schön und gut. Also ich liebe Japan also ich kann mich erinnern damals, ich habe immer von Japan schon geträumt. Ne? Ich habe geträumt, dass ich nach Japan fliege und so weiter und so fort. Aber das Problem, das ich hatte, also es war während Corona, sagen, ich musste ja alles zumachen, ne? Und alles nur mehr online, keine Leute mehr treffen. Und in dieser Zeit bin ich nach Japan geflogen, nach Fukui. Fukui ist eine wunderschöne Stadt, also ist alles super, ne? Und Essen und so weiter und das ist eigentlich auch sehr günstig und so weiter, also was Essen betrifft und so. Aber ich war von heute auf morgen nur mehr in meinem kleinen Zimmerchen, also das ist jetzt ein größeres, weil wir umgezogen sind, in mein eigenes Haus. Und nur da. Keine Leute mehr getroffen. Alle meine Freunde, die ich in Wien, in Österreich hatte, waren halt alle nur mehr online verfügbar. Ne? Aber trotzdem mit 8 Stunden oder 7 Stunden Zeitunterschied. Ich hatte Kochkurse, die ich unterrichtet habe. Ne? Ich war an Conventions, habe dort meine Vorträge gehalten und so weiter und so fort. Und es war alles von heute auf morgen weg. Ich habe versucht, hier mit den Nachbarn Kontakt zu treten. Aber durch Corona und halt Ausländer. Und es ist halt einfach so, dass halt gerade am Land sozusagen das mit für Ausländer nicht so einfach ist, wenn es jetzt Kyoto oder Tokio zum Beispiel, ja. Hat man viel, viel leichter Anschlusskontakt eben auch mit anderen Ausländern. Würde ich unbedingt empfehlen, falls du in naher Zukunft oder überhaupt in Zukunft vorhast, nach Japan zu ziehen. Schau es so gut wie möglich, dass eben nicht nur japanische Kontakte, die sind besonders schwierig, eben auch ausländische Kontakte. Und wenn japanische Kontakte versucht, Leute zu finden, die wirklich mit Japan irgendwas am Hut haben. Also zum Beispiel endlich habe ich jetzt eine Freundin in Fukui gefunden, die ursprünglich aus Osaka kommt und auch erst vor kurzem nach Fukui gezogen ist. Und der ging es auch sehr, sehr ähnlich. Also ich keine Schwierigkeiten gehabt, Freunde zu finden. Und die hat auch in Amerika studiert und so weiter. Also da gab es zumindest einen Connect zumindest, der es mir ermöglicht hat, also einfacher da auf Empfang zu gehen. Und natürlich habe ich Freunde hier in Japan. Ne? Meine ewig lange Freundin, die ich in Kyoto habe, jahrelang. Seit meinem ersten Japan-Urlaub, kann mich erinnern, da 2005, da habe ich sie zum ersten Mal gesehen, zum ersten Mal getroffen und bin mit ihr damals ein bisschen Sightseeing gegangen und so. Die war bei meiner Hochzeit dabei und ich besuche sie auch immer wieder. Aber es ist einfach Kyoto. Es ist Fukui, Kyoto, muss ich trotzdem 1,5 Stunden mit dem Zug fahren und zahle eine Richtung, wie viel sind es jetzt? 6.000 Yen, also 50 Euro. Also es ist nicht so, wie ich sage, ich möchte mal einen Kaffee trinken. Geht leider nicht. Ja. Und muss ich zugeben, mich in den letzten Jahren, vielleicht hast du es auch gemerkt, mich sehr, sehr zurückgehalten. Also ich war schon, also Leute würden sagen, vielleicht war ich halt wirklich auch depressiv, vielleicht bin ich es auch immer noch. Aber ich bin mich da am raushandeln sozusagen und ich freue mich immer natürlich sehr, 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 wenn mich Leute in Fukui besuchen kommen und wenn ich halt wieder Japanisch unterrichten kann und ich auch wieder mehr Podcast-Folgen mache und auch mehr Videos und so weiter. Und ich habe so viele Ideen, so viele Dinge, die ich machen möchte. Ja? Also bitte kommt. Vielleicht mache ich dann meine Schule hier in Japan. Ja? Also die Zweigstelle, die Japan-Zweigstelle von Japanisch lernen hat hier. Ja? Und wo ich eben auch eben mit jetzt die Englischkurse dann wirklich so richtig losstarte, nachdem das erste Buch veröffentlicht worden ist und so. Ja, also ganz, ganz viele Ideen, ganz, ganz viele Dinge, die ich machen möchte. Also ich bin auf gutem Weg, sozusagen da wieder mehr von mir zu zeigen und so richtig Gas zu geben und dir Japanisch lernen zu helfen, damit es dir viel, viel einfacher geht, als es mir damals gegangen ist. So, und jetzt würde ich gern wissen, wie ist deine bisherige japanische Lerngeschichte? Wie wünschst du dir deine japanische Lerngeschichte für die Zukunft? Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Erzähl es mir gern. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben, eine längere. Es interessiert mich sehr, sehr, wie es denn bisher war. Denn, also, es ist auch so vom Coaching her, ne? Also, ich habe auch sehr viel Coachings besucht. Also nicht als jemand, der Rat gibt, sondern Rat bekommt. Und wie man etwas besser macht oder wie man sein Leben schöner gestaltet und so weiter und so fort. Das will ich jetzt gar nicht erzählen. Ich bin kein Coach. Aber, ja, so denk, wie soll es eigentlich sein? Wie möchtest du dein Leben? Wie möchtest du dein Japanisch-Lernleben haben? Wie soll es sein? Soll es einfach sein? Soll es schwierig sein? Wie wirst du Japanisch lernen? Also all das hinschreiben. Schreib es mal hin. Denn alles, was nur im Kopf drinnen ist, da richtet sich dein Leben nicht danach aus. Also etwas, alles, was dir klar, je klarer dir etwas ist, desto eher wird automatisch in deinem Kopf irgendwas ablaufen, um das zu ermöglichen. Egal, ob es jetzt das Japanisch lernen ist, ob es dein Lebensziel ist, was auch immer. Alle deine Wünsche, schreib sie dir mal auf. Und dann wird dein Körper und dein Kopf dir helfen, das zu erreichen. Genau. Also das ist dieses Manifestieren. Und ja, es funktioniert. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Aber das Leben ist einfach so. Ja. Und zum Schluss habe ich noch diverse Angebote. Also ich muss schauen, ob ich jetzt noch sprechen kann. Jetzt eine Stunde gesprochen. Und zwar wird es von 21.04. bis 26.04., also wir haben noch eine Zeit bis dorthin, ein besonderes Angebot geben. Und zwar alle 2 Tage. Also es gibt gibt's Angebote. Also von meinen beliebtesten Online-Kursen, Reisevorbereitungskurs, Grammatikkurs, Lesekurse und so weiter und so fort, wird es ein besonderes Angebot geben. Und wenn du schon vorab davon wissen möchtest, also welche Angebote an welchem Tag es gibt, damit du dann genau planen kannst, also was du dir holen möchtest, dann meldest du dich am besten an für den Link, den ich dort poste und erfährst dann als Erster, welche Angebote wir da rausschicken, eben zu unserem 10-jährigen Jubiläum von Japanisch lernen AT. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, so, wo habe ich das jetzt? 10.000 Dinge. Das ist das. Moment. So, das passiert, wenn man 10.000 Tabs offen hat. Ist das das da? Genau. Und zwar haben wir, machen wir einen Hiragana-Katakana-Check 7 Tage lang. Alle, die das Buch Japanisch für Anfänger oder Japanisch Grammatik und Vokabeln für Anfänger haben oder den 1.0-Kurs besitzen, können gratis teilnehmen und zwar in unserem Hiragana- und Katakana-Checkup in 7 Tagen, der stattfindet vom 2. April bis 8. April. Das heißt, du wirst sozusagen nochmal durchgecheckt, beziehungsweise nicht du, sondern deine Hiragana-Katakana, ob du sie kannst. Bekommst diverse Erklärungen nochmal zusammengefasst, wie Hiragana Katakana funktionieren, welche Hiragana Katakana, wie du dir welche am besten merken kannst, mit Erklärungen, Aufgaben, Arbeitsheften. Und natürlich gibt es auch Hausübungen wieder und Fragen, die du dann in der Facebook-Gruppe stellen kannst. Es gibt auch wieder Live-Termine und genau, du hast 4 Wochen lang Zeit darauf zuzugreifen, die Live-Termine. Also es gibt 3 Live-Termine, 2 mit mir, einer mit Eli Sensei. Und ja, das Ganze kostet 10 € falls du kein Buchbesitzer bist oder noch keinen Kurs gekauft hast bei uns, dann kannst du das Ganze für 10 € kaufen. Und ich gebe auch den Link für die Challenge rein, wo du dich anmelden kannst dafür. Genau, ja. Das ist das, was ich noch im Angebot habe. Und irgendwas gibt es, glaube ich, noch, wenn wir schon dabei sind. Genau, wir haben auch den JLPT-Kurs. Und ein Lese-Event, also wenn du dann gerne das Japanisch Buch, das Japanisch Lesen für Anfänger hast, aber gemeinsam das direkt mit mir live lesen möchtest, da gibt es auch noch etwas für dich. Ich poste den Link auch noch dazu. Ja, also, ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für all die Leute, die mich und Japanisch lernen AT und alle meine Lehrer und Kursteilnehmer, Lehrer eigentlich, begleitet haben, Kurse bei uns gebucht haben. Denn ohne dich, ohne all diese Schüler, all diese Kursteilnehmer, wäre Japanisch lernen AT nie dazu geworden, was es jetzt ist, mit über 10.000 Followern auf Facebook. Irgendwas habe ich letztens auf YouTube gesehen. Wie viele waren es, glaube ich? Moment mal. So, Google-Konto? Nein, nicht Google-Konto. Konto wechseln, muss ich mal schauen. Ich habe momentan keine Ahnung, wie viele YouTube-Konten eigentlich schon. Japanischlerner.at hat über 2000 Abonnenten. Ne? Also die meisten, also es gibt natürlich Channels, die haben viel, viel mehr Follower und so weiter und Abonnenten. Aber die machen das ja, also ein anderes System. Ne? Und mein System ist ja, ich verkaufe ja Kurse, ich mache das nicht gratis. Ne? Genau, und dafür finde ich 2000 Abonnenten eigentlich ein sehr, sehr, eine sehr schöne, schöne Zahl natürlich. Und ja. Dann bleibt mir noch zu sagen, auf weitere wunderbare 10 Jahre und 20 Jahre und 30 Jahre für Japanisch Lerner Tee. Und ich freue mich, weiterhin gemeinsam mit dir Japanisch zu lernen. Arigato gozaimashita. Bis bald, deine Manuela Itoloidl von Japanisch Lernen AT. Bye bye. Otsukaresama. Arigato gozaimashita.